Hallo und willkommen zur Folge 25 von Leitmotiv. Heute moderiere ich wieder selber an, nachdem das letzte Mal meine Gästin anmoderiert hat. Heute sitzt bei mir Julia Reda. Hallo Julia.
Hallo.
Julia, du bist, ich habe mir das extra rauskopiert aus deiner Mail, damit ich nichts falsch sage. Du bist Abgeordnete der Piratenpartei im Europäischen Parlament und dort Vizepräsidentin der Grünen Fraktion.
Ja.
EFA, was heißt EFA?
EFA ist die European Free Alliance, also das sind so Regionalparteien, die tendenziell eher links sind, zum Beispiel die Scottish National Party oder die kanadischen, katalanischen Regionalisten und okay. So.
Und Mitglied im Rechtsausschuss, genau, der sich federführend mit Fragen des, das ist ein schöner Titel, der Immaterialgüterrechte befasst. Da kommen
wir auf jeden
Fall noch dazu. Vorab aber meine Einstiegsfrage. Ich weiß nicht, ob du meine Einstiegsfrage kennst. Meine Einstiegsfrage bezieht sich immer auf den Twitter-Nick, so vorhanden. Senficon, du bist @Senficon und ich wollte es wirklich schon immer mal wissen, was oder wer oder warum Senficon.
Ja, also da fängt schon an, es ist eigentlich Senficon.
Ah. Das
war ein Foren-Nick, den ich vor wirklich hunderten Jahren mal hatte, da ich zu bestimmten Dingen meinen Senf gegeben hatte, dementsprechend einen Avatar hatte mit einem kleinen Senfklecks drauf und das ist dann ein Senficon. Allerdings rufen mich tatsächlich die meisten Leute Senficon und das ist irgendwie auch ganz nett und ich habe mich damit dann mehr oder weniger abgefunden.
Das ist ja witzig. Okay, also das ist was mit Senf zu tun hat, damit darauf wäre ich jetzt wirklich nicht gekommen. Irgendwie Senf-Icon. Okay. Ja, schöne Geschichte. Es gibt natürlich 1000 Fragen, die man einer EU-Abgeordneten gerne stellen möchte. Ich habe aber schon damals, als du ins EU-Parlament eingezogen bist, habe ich das ja beobachtet. Habe auch damals die Piraten gewählt.
Oha.
Ja.
Damit hätte ich jetzt nicht.
Damit hättest du nicht gerechnet. Also man kann ja noch dazu sagen, ich habe eine Weile ein bekanntes Piratenblog oder ein Blog über die Piratenpartei geschrieben. Das ist jetzt aber auch schon Ewigkeiten her gefühlt. Hm. Das gab es damals, glaube ich, auch schon nicht mehr. Ne? Das war im letzten Jahr bist du ins EU-Parlament. Genau.
Ich glaube, das ist irgendwann Ende 2013 genau. Oder so genau. Hast du es zugemacht. Genau. Aber ich habe es immer mit großer Freude gelesen.
Genau. Du warst glaube ich, aber auch nie Thema irgendwie. Ich glaube, ich habe mal nachgeguckt. Nein. Bloß sozusagen dadurch habe ich dich ja schon länger verfolgt und nein, zur EU-Wahl habe ich tatsächlich auch die Piraten gewählt. Und ich habe mich damals nochmal damit beschäftigt, also wie dieser Moment eigentlich ist, wenn du auf so einer Liste stehst, du warst ja die Spitzenkandidatin, dieser Moment ist, wenn du weißt, jetzt in einer halben Stunde oder so, weiß ich entweder, ich muss jetzt bald nach Brüssel oder nicht. Also ich könnte mit so einer Situation nicht umgehen. Ja, also für mich wäre das keine Option, mich für was zu bewerben, wo ich weiß, ich muss jetzt vielleicht einfach wegziehen oder auch nicht. Wie bist du damit umgegangen?
Das war für mich ein relativ langer Prozess, dass ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe. Also irgendwann 2010, 2011 hatte ich noch die fixe Idee, na ja, ich könnte ja auch Politik machen, ohne mich irgendwie aus meinem gewohnten Umfeld zu bewegen, zum Beispiel irgendwie für den Hessischen Landtag kandidieren oder so. Aber was für mich ausschlaggebend war, war letzten Endes, als ich dann 2012 ein Praktikum im Europaparlament gemacht habe. Das war genau zu der Zeit, wo im Parlament über ACTA abgestimmt wurde. Und ich hatte wirklich jahrelang davor mich mit ACTA beschäftigt, war zusammen mit dem Stefan Urbach irgendwie durch die Republik gefahren und habe Veranstaltungen zu dem Thema gemacht, dann in Frankfurt die großen Proteste gegen ACTA mit organisiert und dann tatsächlich zu sehen, also erstens, dass im Europaparlament tatsächlich in allererster Linie irgendwie über die urheberrechtlichen und netzpolitischen Themen entschieden wird und dass man da auch als einzelne Abgeordnete, damals die schwedische Piratin Amelia, doch wirklich was verändern kann und Mehrheiten auch kippen kann im Zweifelsfall. Das fand ich einfach extrem inspirierend. Und naja, dann hatte ich halt 2 Jahre Zeit, mir zu überlegen, ist es mir das wert, dass ich mich jetzt voll und ganz irgendwie auf diese Wahl konzentriere und tatsächlich versuche, gewählt zu werden. Und dann zu dem Zeitpunkt, als es dann soweit war, war es dann auch gar nicht mehr so dramatisch, oder dann war ich eher ein bisschen enttäuscht, dass ich dann doch die Einzige war, die gewählt wurde, und hatte mich dann aber seelisch schon irgendwie darauf eingestellt, jetzt auch wirklich nach Brüssel zu müssen.
Packt man da vorher schon irgendwelche Koffer? Also geht man einfach so sozusagen so hoffnungsvoll davon aus und ist schon so auf Umzug vorbereitet, oder wartet man einfach und denkt, dann mache ich das dann?
Also ich habe schon damit gerechnet, dass ich gewählt werden würde, auch dadurch, dass es jetzt eben keine Sperrklausel mehr gab für die Europawahl. Also spätestens seit dem Verfassungsgerichtsurteil war mir doch relativ klar, dass es dann wohl auch was werden würde. Ich bin auch tatsächlich direkt an dem Tag nach der Wahl nach Brüssel gefahren, weil natürlich für uns Piraten jetzt nicht sofort unmittelbar klar war, in welcher Fraktion lande ich, und ich dann eben sofort im Prinzip angefangen habe zu verhandeln mit den verschiedenen Fraktionen. Dass ich aber tatsächlich dann eine Wohnung in Brüssel hatte, das hat noch mal ein paar Monate gedauert. Ich hatte auch Glück, dass das gerade irgendwie in meinen Lebenswandel an der Stelle ganz gut reingepasst hat. Ich war halt mit meinem Studienabschluss seit kurzem fertig, war im Wahlkampf eh schon relativ viel gereist, und das ist mir dann nicht so schwer gefallen.
Das heißt, die ersten Monate hast du einfach aus dem Hotel herausgelebt dort?
Also ja, ganz am Anfang bin ich noch bei einem Bekannten in Brüssel untergekommen, der auch vorher bei den schwedischen Piraten mitgearbeitet hat, und habe mich dann eben von dort aus auf die Wohnungssuche begeben. Und es ist auch in Brüssel gar nicht so einfach, weil ich weiß nicht, wenn man schon mal sich so Brüsseler Architektur angeschaut hat, das sind immer diese ganz, ganz winzigen, verwinkelten Häuschen. Und ich habe mir da auch wirklich viele sehr merkwürdige Immobilien angeschaut, bevor ich was gefunden habe, aber hatte dann doch Glück.
Ach, interessant. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du in so einem großen Neubau wohnst, wo so alle wohnen irgendwie. Ist das gar nicht so?
Glücklicherweise, also es gibt zwar diese sprichwörtliche Brussels Bubble, so ein paar Bezirke um das Parlament drumherum, und ich wohne auch im Laufnähe zum Parlament, aber irgendwie ist die Stadt dann doch wesentlich vermischter und internationaler, und ich wohne in einem Viertel, also wo im Prinzip direkt vor der Haustür die Drogendealer stehen, aber das Haus selber ist halt irgendwie sehr gemütlich. Und letzten Endes war das eine Frau, die vorher auch im Europaparlament gearbeitet hat, aber dann halt nicht mehr wiedergekommen ist in der Legislatur, und ich habe die Wohnung dann von der übernehmen können. Aber also es gibt sicherlich die Möglichkeit, sich in irgendeinen komischen Gebäudekomplex da reinzusetzen, aber dann sind halt auch alle deine Nachbarn irgendwie Abgeordnete oder ParlamentsmitarbeiterInnen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt auch haben wollen würde, ja, weil dann ist man ja wirklich niemals privat.
Ja. Fühlst du dich denn da zu Hause in der Stadt?
Komischerweise habe ich mich tatsächlich während meines Praktikums 2012 da mehr zu Hause gefühlt. Also ich habe eigentlich noch nie eine Stadt erlebt, wo es mir so leicht gefallen ist, auch sofort Anschluss zu finden im Hackerspace und so weiter. Aber ich habe jetzt einfach nicht mehr die Zeit. Also meistens, wenn ich von der Arbeit komme, bin ich so müde, dass ich irgendwie nach Hause gehe. Und am Wochenende bin ich halt meistens auf Konferenzen. Also insofern muss ich mir wirklich dann doch gezielt Mühe geben, auch mal irgendwie in Brüssel Freizeit zu verbringen. Hm. Es liegt aber wirklich nicht an der Stadt. Also die Stadt finde ich total toll, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie den Ruf hat, besonders gemütlich zu sein. Es regnet immer, es gibt viel Straßenverkehr und so, aber irgendwie hat sie halt so einen ganz besonderen Charme.
Ja, ich überlege gerade, ich war auch mal in Brüssel, und ich glaube, ich fand das so ambivalent. Es gab so ein paar wirklich schöne Straßen. Ich wollte Straßenstriche sagen, das klingt dann falsch. Also damit meinte ich Straßenzüge, genau, das wollte ich sagen. Wo so ganz kleine Geschäfte sind und so, ja, also wirklich süß, und dann aber auch irgendwie daneben dann auch so groß und hässlich. Das hatte mich so ein bisschen wie Paris. In Paris ist ja auch so, dass es so total schöne Gegenden gibt. In Paris kann, aber es gibt ja auch ein paar Ecken in Paris wirklich, dagegen ist Marzahn in Berlin ja schon hübsch irgendwie. Das war so das Wichtigste, das sich mir eingeprägt hat. Und das ist da so, gab es so Brüsseler Spitze? Es gibt so Spitzengeschäfte, glaube ich, viel in Brüssel.
Das ist relativ viel. Also ansonsten so die Spezialitäten kennt man ja, Schokolade und Pommes frites und so. Aber,
und Waffeln.
Die Waffeln sind auch berühmt. Aber also was ich auch ganz spannend finde, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die öffentliche Verwaltung in Belgien nicht so gut funktioniert. Man hat wirklich um die Ecke 3 Minuten vom Parlament leerstehende Häuser zwischen total modernen Gebäudekomplexen. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Also wenn es da irgendwie potenzielle HausbesetzerInnen gibt, die sich das mal anschauen wollen, da gibt es teilweise sehr, sehr interessante leerstehende Immobilien. Ja,
es gibt jetzt auch viele Menschen gerade, die vielleicht bald Wohnungen suchen. Und du bist aber auch noch in Berlin, ne?
Ich bin sehr regelmäßig in Berlin, weil meine Familie hier wohnt. Ich habe hier jetzt aber ansonsten keine Wohnung. Also ich komme dann halt bei meinen Eltern unter, wenn ich mal da bin. Aber klar, irgendwie spielt sich natürlich netzpolitisch in Deutschland doch das meiste irgendwie in Berlin ab. Und ich bin auch hier zur Schule gegangen und komme deshalb dann doch sehr, sehr regelmäßig wieder.
Ich dachte, ich hätte gelesen, im Bundestag gibt es ein Piratenbüro durch dich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist richtig. Also das stammt auch von der Regelung her noch aus einer Zeit, als es irgendwie noch gängig war, dass im Europaparlament die gleichen Parteien sitzen wie im Bundestag. Und dann hat jede Parteiendelegation eben auch noch ein Europabüro im Bundestag gehabt. Jetzt ist aber eben die Sperrklausel für Europawahlen verfassungswidrig und die für Bundestagswahlen nicht. Das heißt, wir haben irgendwie 14 Parteien im Europaparlament aus Deutschland allein und die haben alle streng genommen eben Anspruch auf ein Büro im Bundestag. Die meisten der kleineren Parteien, die jetzt eben nicht im Bundestag sitzen, die wurden dann irgendwohin in ein Gebäude außerhalb verfrachtet, ins Reichspatentamt, glaube ich. Da bin ich relativ froh, dass ich da nicht sitze. Also ich habe dann letzten Endes mit meinen Fraktionskollegen von den Grünen halt ausgemacht, dass ich dort ein Büro habe. Und das wird vom Matthias Schindler, Pressreu, geleitet, der auch im ganzen freien Wissensbereich in Berlin schon ziemlich lange aktiv ist.
Und wofür hast du so ein Büro hier? Also trägt der Informationen für dich zusammen oder was macht der hier für dich?
Also offiziell ist das, was er dort macht, ein Büro zur angewandten Urheberrechtsreform, so nennen wir das. Also er macht auf der einen Seite Recherche. Wir haben auch Anspruch darauf, zum Beispiel eben das Intranet des Bundestages zu nutzen und dort zu recherchieren. Wir stellen Informationsfreiheitsanfragen, zuletzt rund um das Zustandekommen des Presseverlegerleistungsschutzrechts, was auch sehr interessant ist, weil das eigentlich in Deutschland als gescheitert angesehen werden kann, gleichzeitig aber eben vom deutschen Kommissar als mögliches Erfolgsmodell auf europäischer Ebene angepriesen wird. Und das ist hauptsächlich letzten Endes irgendwie eine Recherchetätigkeit und auch Kontakt irgendwie zum Beispiel zu Medien, die halt einfach im Bundestag dann anrufen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um einfach so ein bisschen auch den Kontakt zu den Ministerien halten zu können. Also die arbeiten ja parallel auch im Rat an den Reformen mit, also fürs Urheberrecht vor allen Dingen das Justizministerium und teilweise noch die Kulturstaatsministerin. Und dann ist es auch sinnvoll, irgendwie jemanden in Berlin zu haben.
Was heißt, ihr könnt das Intranet des Bundestags benutzen? Das klingt für mich total unattraktiv, aber anscheinend sind da irgendwelche interessanten Informationen drin.
Ja, also es ist schon teilweise interessant. Also wir können da zum Beispiel eben Berichte lesen, die auch von Diensten, sei es von Ministerien oder halt auch aus dem Bundestag geschrieben werden über das, was in Brüssel los ist. Das ist manchmal ganz interessant. Also wenn zum Beispiel halt auch über meine Arbeit dort berichtet wird und es ist letzten Endes eine andere Perspektive auf das, was passiert, und eine zusätzliche Informationsquelle. Und Man weiß nicht immer vorher genau, wozu die Informationen gut sein werden, die man dort so recherchiert, aber es sind dann doch häufiger auch mal ganz interessante Enthüllungen dabei.
Ich glaube, weiß auch gar nicht jeder, was jetzt ein Intranet ist, also, der ist nicht schon gesehen. Also es gibt sozusagen, muss ich vorstellen, wie erstmal eine Webseite, eine große, die nur innerhalb des Bundestages von den Computern des Bundestages aus zu erreichen ist. Und dort werden Berichte, Gesetzesvorlagen, solche Sachen irgendwie eingespeist, die kann man dann dort abrufen. Passt das so?
Ja, oder auch Einladungen eben zu Ausschussanhörungen innerhalb des Bundestags und was halt sonst irgendwie an nicht streng vertraulichen Sachen im Parlamentsalltag einfach anfällt.
Ich hatte jetzt gedacht, dass man so ein Büro im Bundestag aufmacht, also wegen der Repräsentationsfunktion auch, ne?
Also das Problem ist natürlich, wenn ich ein Ladenlokal hätte, dann wäre es natürlich für Leute wesentlich einfacher, da einfach hinzugehen. Also ich glaube, ein Büro im Bundestag ist jetzt nicht unbedingt das beste Instrument, um den Kontakt zur Gesellschaft zu halten. Mhm. Also das ist dann doch so, dass wenn man das besuchen will, man sich vorher anmelden muss, die Sicherheitsvorkehrungen sind höher. Es ist vielleicht ganz nett, irgendwie die Adresse im Bundestag zu haben, aber wirklich interessant ist es dann doch eher zur Informationsbeschaffung und zum Kontakt zum politischen Betrieb in Deutschland, als dass man da jetzt wirklich großartig nach außen treten könnte.
Hast du denn so Besuche von Bürgern, wie man so schön sagt? Also gibt es Menschen, die jetzt weder Politiker noch Lobbyist noch Journalist sind, die sich bei dir anmelden, um irgendwie Probleme vorzutragen?
Ja, das kommt schon vor. Also ich habe das häufiger mal gehabt bei besonders merkwürdigen Urheberrechtsgerichtsverfahren. Also ich hatte zum Beispiel neulich einen Belgier da, der wirklich in einem abstrusen Urheberrechtsfall verurteilt wurde. Der hatte nämlich, also es wurde ein Buch veröffentlicht, in dem dieser Mensch irgendwie homophob verunglimpft wurde. Und er hatte diese Seiten kopiert und als PDF bei Facebook mit seinen Freunden geteilt. Und also es war auch kein öffentlicher Post, sondern nur an seine Freunde und hatte die halt gefragt, wie er damit umgehen soll, also ob er da jetzt irgendwie Anzeige erstatten soll oder was auch immer. Und anscheinend muss wohl irgendeiner dieser Freunde bei Facebook den Verlag darüber informiert haben, der dann daraufhin eben eine Takedown-Notice an Facebook geschickt hat und diesen Menschen eben angezeigt hat wegen Urheberrechtsverletzung. Und der ist dafür tatsächlich auch verurteilt worden. Und das ist natürlich grundrechtlich durchaus interessante Frage. Also was überwiegt da jetzt das urheberrechtliche Interesse des Verlags oder das Recht, sich eben auch gegen eine Verunglimpfung irgendwie zur Wehr zu setzen und dazu vielleicht Rat von seinen Freunden einzuholen? Mhm. Also solche Anfragen kriege ich häufiger mal. Es ist aber weniger, dass jetzt die Leute einfach zu mir kommen, weil ich ihre Volksvertreterin bin, sondern es sind zwar international, aber dann doch Leute, die irgendwie was mit Urheberrecht oder Netzpolitik haben. Jetzt zuletzt ging letzte Woche durch Heise und so diese Problematik, dass es eine neue Funkregulierung geben soll, die es schwieriger machen wird, Freifunk anzubieten, weil man nicht mehr die Software auf Routern beliebig manipulieren können soll. Und das sind dann Sachen, die mit denen Leute sofort zu mir kommen. Das geht dann aber wesentlich mehr über Twitter, als dass Leute sich tatsächlich bei mir einen Termin machen lassen und dann vorbeikommen.
Ja, Brüssel ist ja auch eine Ecke entfernt.
Das ist richtig, aber es ist ja auch nicht nötig. Also ich glaube, das ist der große Vorteil, den ich letzten Endes gegenüber den meisten anderen Abgeordneten habe, dass es in ganz Europa letzten Endes Leute gibt, die mich als ihre Vertreterin ansehen. Also ich bin zwar die einzige Abgeordnete der Piraten, aber die Piraten sind halt in 15 Ländern mit einem gemeinsamen Programm angetreten und letzten Endes war Deutschland von den Wahlergebnissen her eher im Mittelfeld. Also da gibt's wirklich besser organisierte und aktivere Piratengruppen in anderen Ländern, die halt keine Abgeordnete haben und die kommen dann auch zu mir.
Es werden ja sicherlich auch Lobbyisten auf dich zukommen.
Oh ja, jede Menge.
Genau, jede Menge. Das ist schön. Also zumindest ja fürs Gespräch ist schön. Also meine Überlegung dahingehend war bisher, ich habe natürlich, Lobbyist ist ja so ein bisschen so ein Schimpfwort, also sehr, sehr negativ konnotiert. Ich bin irgendwann zum Schluss gekommen, dass Lobbyismus an sich erstmal nicht Schlechtes ist, also weil man, es gibt Menschen und auch Unternehmen, die irgendwie Anliegen haben und machen dafür Lobby. Ja, das halte ich erstmal für relativ normal. Nun ist es im Politbetrieb, hat das ja immer so ein bisschen so einen Beigeschmack, weil da ja auch mit sehr viel Geld hantiert wird. Also Menschen, die auch einfach das hauptberuflich machen. Wie ist das denn, wenn ein Lobbyist zu dir kommt? Also weil ich kann mir jetzt, meine Vorstellung ist, da kommt jemand im Anzug und sagt, Frau Reda, und erzählt dir irgendwas, ja, und bringt noch ein bisschen Papier mit. Aber wie ist das in echt?
Also nehmen wir mal an, es kommen irgendwie ARD und ZDF, die sagen dann irgendwie, sie möchten gerne über die Perspektiven fürs europäische Urheberrecht diskutieren. Und die haben meistens auch in irgendeiner Form so ein Informationspapier oder ein Prospekt oder irgendwas dabei, wo sie irgendwie einerseits sich selbst vorstellen, also das heißt, wie wichtig irgendwie öffentlich-rechtlicher Rundfunk für die Medienlandschaft ist und wie viele Leute sie beschäftigen, also die Wertigkeit von Lobbyinteressen wird ganz, ganz stark auch selbst über die Zahl der Jobs und den Beitrag zur Volkswirtschaft und so weiter dargestellt. Also das ist relativ typisch. Und da sind dann oft auch irgendwie so deren wichtigste politische Anliegen nochmal zusammengefasst und gerne halt auch mit irgendwelchen Zahlen untermauert. Und so ein Lobbygespräch ist dann oftmals ein Zwiegespräch, also dass sie einerseits bestimmte Forderungen haben bezüglich eines politischen Themas, an dem ich arbeite, aber dass ich gleichzeitig irgendwie auch Fragen an die habe, um zum Beispiel rauszufinden, ob es nicht irgendwo auch gemeinsame Interessen gibt. Also zum Beispiel würde ich die dann fragen, ob sie schon mal Probleme hatten bei internationalen Koproduktionen, und dann erzählen die mir, ja, bei Arte haben sie häufiger die Probleme, dass, die Parodiefreiheit in Deutschland was ganz anderes bedeutet als in Frankreich und dass sie halt den gleichen Film nicht unbedingt in beiden Ländern zeigen können und dann zusätzliche Lizenzen klären müssen und so. Und meistens ist das Ganze sehr, sehr freundlich, also das merkt man doch teilweise einen sehr großen Unterschied, gerade bei Lobbygruppen, die mir jetzt weniger wohlgesonnen sind als ARD und ZDF, dass die dann doch in der direkten Auseinandersetzung sehr, sehr freundlich und zuvorkommend sind, auch wenn sie mir dann vielleicht eine Woche später in der Kampagne Menschenrechtsverletzungen vorwerfen oder so.
Wurden dir schon Menschenrechtsverletzungen
vorgeworfen? Ja, von der Federation of European Publishers. Also ja. Die sind der Meinung, ich wolle das Urheberrecht abschaffen, und das ist ja ein Menschenrecht und schützt die Meinungsfreiheit, und deshalb muss man sich vor mir sehr in Acht nehmen. Natürlich kommen deren Verbände trotzdem auch zu mir, um irgendwie sich auszutauschen, aber letzten Endes ist dann doch die Strategie, glaube ich, auch unterschiedlich, je nachdem, ob so ein Verband davon ausgeht, dass dass sie es mit jemandem zu tun haben, der irgendwie mit denen in Clinch ist oder sowieso auf ihrer Seite ist oder sie vielleicht überhaupt nicht kennt. Ich glaube, es ist halt auch oft so, dass sich Abgeordnete dann mit sehr, sehr vielen politischen Themen auseinandersetzen müssen, zu denen ihre Partei ihnen jetzt keine klare Linie vorgibt. Also zum Beispiel musste ich vor kurzem im Binnenmarktausschuss abstimmen über einen Gesetzgebungsvorschlag zur Einrichtung einer neuen europäischen Ein-Personen-Gesellschaft. Und dazu steht natürlich nichts im Piratenparteiprogramm. Und dann sehen sich viele Lobbyistinnen auch eher in so einem in so einer Experten- oder Informationsrolle, dass die halt einfach versuchen, die Ersten zu sein, die mir das Thema erklären, weil sie dann halt auch in gewisser Weise den Blickwinkel darauf mit beeinflussen können. Ja. Also es macht einen riesigen Unterschied, ob die Ersten, mit denen du über die Ein-Personen-Gesellschaft redest, der Deutsche Gewerkschaftsbund sind oder irgendeine Start-up-Schmiede.
Es ist also auch ambivalent. Es ist schon für dich auch eine wichtige Informationsquelle, diese Gespräche, aber sie sind immer mit Vorsicht zu genießen.
Ja, also sie sind letzten Endes auch ein Stück weit notgedrungen, weil wir sehr wenig individuelle unabhängige Expertise auch genießen. Also beim Bundestag zum Beispiel, da hat man den wissenschaftlichen Dienst, der tatsächlich Gutachten verfasst. Den kann ich eine Frage stellen, sei es irgendwie eine rechtliche Einschätzung oder sonst irgendwas, und die können dann in einer vertretbaren Zeit dazu eine Studie liefern. Es gibt zwar sowas Ähnliches im Europaparlament auch, aber also wirkliche Studien legen die nur im Auftrag des ganzen Ausschusses an. Und als einzelne Abgeordnete kann ich die zum Beispiel um eine Literaturrecherche bitten und sagen, hier, sagt mir doch mal, welche Fachaufsätze gibt es zum Thema Fair Use oder so. Und dann kriege ich dann eine Liste, aber die eigentliche lesen und zusammenfassen muss ich sie dann halt doch immer noch selbst. Und das ist halt was die Lobbygruppen sehr stark für einen erledigen. Also die sind halt die Meister des Executive Summary. Und ihr Einfluss basiert letzten Endes einerseits darauf, dass wir zu wenig Zeit haben, uns intensiv mit den Sachfragen auseinanderzusetzen, und andererseits daraus, dass es halt keine so starke Öffentlichkeit gibt in der EU, die ein Gegengewicht zu dem bilden würde, was uns eben dann Lobbygruppen erzählen.
Hast du denn auch über dieses Büro in Berlin auch Zugriff auf diesen Bundestag, auf den wissenschaftlichen Dienst im Bundestag?
Also nur indirekt. Ich kann Studien, die angestellt haben, lesen, soweit sie nicht sowieso öffentlich sind. Ich kann aber nicht selbst Studien in Auftrag geben.
Wäre das für dich auch so ein Wunsch ans EU-Parlament, dass das ja auch so einen wissenschaftlichen Dienst hättet?
Ja, also der wissenschaftliche Dienst des Europaparlaments ist vor kurzem auch vergrößert worden. Allerdings witzigerweise genau zu einem Zeitpunkt, wo sich abzeichnete, dass die größte konservative Fraktionen, also wo auch CDU, CSU drin sind, schrumpfen würde und dementsprechend dann Personal verlieren würde. Und einerseits bin ich sehr froh, dass der wissenschaftliche Dienst des Europaparlaments jetzt zumindest etwas größer ist, aber andererseits sitzen da zufällig ganz viele ehemalige EVP-MitarbeiterInnen drin, also die Europäische Volkspartei. Und insofern, ja, also ist es zwar unabhängiger, als wenn man Lobbyinformationen bekommt, aber doch nicht immer völlig politisch neutral, was man da bekommt.
Ja. Und die Frage muss ich jetzt stellen, auch wenn die ein bisschen merkwürdig klingt. So ein typisches Lobbyisten-Klischee ist, dass du dann ständig eingeladen wirst auf irgendwelche Reisen und zu irgendwelchen Essen. Ist das so oder ist das nicht so? Oder ist bei dir so?
Ja. Glücklicherweise gibt es da relativ klare Regeln. Also es gibt einen Verhaltenskodex, zum Beispiel, dass man eben keine Geschenke annehmen darf, die einen Geldwert von über 70 Euro haben. Es gab bisher einen Fall, wo diese Grenze erreicht wurde. Da war ich halt bei so einer einem Abendessen, wo eine schottische Autorin irgendwie übers Urheberrecht geredet hat, habe ich mir logischerweise angehört. Das war dann aber halt veranstaltet von einer ganzen Reihe von Rechteinhabern, die mir dann eben beim Gehen so wie so eine Konferenztüte in die Hand gedrückt haben, und die habe ich dann zu Hause ausgepackt. Und da waren Bücher drin, DVDs, CDs. Ich habe das dann alles mal spaßeshalber so mit den Amazon-Preisen zusammengerechnet, und das war dann so ungefähr, also ich weiß nicht, 69,90 so ungefähr. Und ich habe die Sachen dann irgendwie an so eine Lesestube gespendet, weil ich mir das dann auch zu blöd war irgendwie. Aber so wie man das sich irgendwie aus Agentenfilmen vorstellt mit dem Goldkoffer, war es bei mir jetzt bisher nicht. Aber es gab schon auch Korruptionsfälle in der EU, zum Beispiel, dass da ein österreichischer Abgeordneter dabei gefilmt wurde, wie er mehr oder weniger durch die Blume gesagt hat, dass er auch gegen Geld auf eine bestimmte Weise abstimmen würde. Das war dann aber auch ein entsprechend großer Skandal.
Also mir ist das auch schon mal passiert. Ich habe ja nun, bin ja nun nicht im Politikbetrieb, aber ich betreue, bin ja auf den Startups und habe da, sagen wir mal so, entscheide damit, was so technische Entscheidungen angeht. Und da rief mich eines Tages ein Provider an und sagt, ja, guten Tag, kennen Sie uns schon, und Sie könnten ja Ihre Server bei uns hosten. Jetzt muss man sagen, dass halt so Firmen, die schon so ein bisschen größer sind, die geben im Jahr mehrere 10.000 Euro fürs Hosting aus. Also es geht schon um Geld. Und dann sagen, ja, Sie könnten uns ja mal besuchen kommen in Dresden in unserem Rechenzentrum. Nun muss ich sagen, als ehemaliger DDR-Bürger ist Dresden jetzt nicht die attraktivste Stadt, weil das war so, man ist immer nach Dresden gefahren, ja, wenn man mal was angucken wollte, ja, von Berlin aus. Und ich dachte auch, was soll ich mir ein Rechenzentrum angucken? Die sehen halt immer gleich aus. Und ich schon so, nee. Und dann, ja, Sie könnten auch Ihre Frau und die Familie mitbringen. So, nee, was soll ich? So. Einfach über ein verlängertes Wochenende. Und ich so, nee, und Sie müssten dann auch gar nicht ins Rechenzentrum kommen. Und dann dachte ich so, ach so, ja. So. Okay. Das war so ein ganz unverhohlener Versuch, mir ein verlängertes Wochenende mit meiner Familie in Dresden anzubieten. Wirklich unattraktives, wirklich nichts gegen Dresden, ich finde diese Stadt toll, ja, aber unattraktiver geht's echt nicht. Mhm. Ich war wirklich peinlich berührt, ja, von diesem Gespräch. Und als wurde das auch irgendwas an so einer Entscheidung irgendwie recht rückgängig. Ja, aber das war so das Einzige, dass ich mal mit sowas zu tun hatte, ja. Ich weiß nicht, ob das dann
sowas ist mir da wirklich noch nicht passiert, aber ich glaube, es ist auch letzten Endes so, dass man mich mit dem Angebot einer Reise auch wirklich jagen könnte, weil also, wenn man mir eine Freude macht, will, dann hält man mir eine Woche im Kalender frei, wo ich zu Hause rumsitzen kann.
Ah, wahrscheinlich hier so ein moderner Dienst, so Go Butler. Wir kümmern uns um alles, ja. Sie haben eine Woche, kümmern wir uns um alle ihre Termine. liebe Bestechungskünstler, jetzt zugehört, ja. Ich glaube, Martin Sonneborn hatte so ein Video gemacht, halt, als der sein Büro bezogen hatte oder so. Und ich wusste nicht, ob das jetzt so ein Fake war oder nicht. Da hatte der so lauter Informationspakete von Waffenlobbyisten oder irgendwie sowas. Hm. Und mir war unklar, ob das jetzt irgendwie Spaß ist oder nicht. Ne?
Also das war vielleicht ein bisschen ironisch überzogen. Wir haben allerdings bei uns im Büro so eine Kiste mit den skurrilsten Lobbygeschenken. Mhm. Also sind die Sachen, die wir da geschickt bekommen, auch einfach merkwürdig. Also das geht von relativ netten Sachen. Also irgendein Tierschutzverein hat uns mal veganes Foie Gras geschickt, weil
was ist das?
Gänsestopfleber, also die, weil auf Parlamentsveranstaltungen sehr gerne immer noch Gänsestopfleber eben angeboten wird, vor allen Dingen in Straßburg, weil es halt eine lokale Delikatesse ist, aber halt gleichzeitig auch Tierquälerei. Und also sowas haben wir schon bekommen. Wir haben aber auch schon irgendwie knallorangene Socken bekommen, auf denen draufsteht Hashtag Depression Kills. Und also wirklich merkwürdig. Und ja, wir fotografieren die dann immer und tun sie auf Twitter. Und ja. So bereiten sie zumindest viel Freude. Aber vielleicht ist das auch die Idee dahinter, dass man halt denkt, auf diese Art kriegt man irgendwie Social Media Exposure. Man
immerhin einen Tweet bekommen.
Ne? Ja, eben. Ne?
Ich versuche mir gerade die Socken vorzustellen und wie man vor allen Dingen, das Interessante an solchen Objekten ist ja, da muss ja jemand gesessen haben und die Entscheidung getroffen haben. Ne?
Ja, also ich stelle mir das immer so wie vor, wie ja, wir machen das mit den Fähnchen, also dass sich dann die Socke durchgesetzt hat.
Ja, ich finde Socken und Depression Kills macht bestimmt irgendwie Sinn. Ja, ich glaube, das waren so die Sachen, die ich zum Thema Lobbyismus von dir wissen wollte.
Was bei dem Thema noch ganz spannend ist, dass ja im Gegensatz zu vielen anderen Ländern es in der EU jetzt kein wirklich verpflichtendes Lobbyregister gibt. Und das ist auch ein Thema, also an dem wir jetzt auch viel arbeiten. Also die neue Kommission hatte eigentlich versprochen, sowas einzuführen. Also dass dann auch tatsächlich nur noch Lobbyisten, die sich im Register angemeldet haben und sagen, erstens für welche Firma sie arbeiten und wie viel Geld diese Firma im Jahr für Lobbyismus ausgibt und so, dass auch nur noch die ins Gebäude rein können. Da gibt's aber vor allen Dingen von den nationalen Regierungen im Rat extrem viel Widerstand gegen. Wir haben jetzt in der Fraktion erstmal angefangen, das zumindest für die Abgeordneten selber zu erleichtern, also dass zumindest die halt irgendwie ihre Lobby-Meetings veröffentlichen. Das scheitert erstaunlicherweise halt sehr viel weniger daran, dass die Abgeordneten da irgendwas verheimlichen wollten, sondern dass es einfach nervig ist und es keine vernünftigen IT-Lösungen dafür gibt. Mhm. Also wir sind alle gezwungen, irgendwie unsere Office-Pakete von Microsoft zu verwenden. Und wir haben jetzt, also ich habe, als ich meinen Urheberrechtsbericht geschrieben habe, letzten Endes in der Excel-Tabelle dann die einzelnen Lobbyanfragen und Treffen aufgeschrieben und dann halt als Tabelle auf meine Website gestellt. Aber das haben wir dann irgendwann auch nicht mehr weiter gepflegt, weil es einfach unglaublich aufwendig ist. Und ich finde es halt schade, wenn es dann an solchen Sachen scheitert, dass sich einfach irgendwie dann niemand um die Pflege kümmert. Und wir haben jetzt halt so ein Tool dafür entwickelt, dass wir auch demnächst dann irgendwie einfach Open Source ins Netz stellen, mit dem man letzten Endes einfach ja mit zwei extra Klicks, wenn man so einen Outlook-Termin anlegt, den dann auch gleich auf der Website veröffentlichen kann. Und das Ganze wird dann halt gleich mit dem Transparenzregister verknüpft und so weiter. Und ich hoffe, dass wir das dann auch einfach hinkriegen, am laufenden Band und auch sofort, wenn die Lobbytreffen stattfinden, die sofort zu veröffentlichen. Und das wäre dann, glaube ich, nochmal eine ganz interessante zusätzliche Informationsquelle, weil man diese Sachen dann halt auch irgendwie mal quantitativ analysieren kann. Also bei wem fragen die Lobbyisten eigentlich an? Gibt es da bestimmte Gesetzgebungsverfahren, die besonders interessant sind und so weiter.
Ich hätte eigentlich erwartet bei dir, dass doch mehr Bestechungsversuche vielleicht nicht, aber mehr Versuche gibt, auf dich einzuwirken, weil dadurch, dass du fürs Urheberrecht zuständig bist und bei Urheberrecht geht es ja um sehr viel Geld, bist du ja schon eine interessante Person. So,
Also es sind auch schon unglaublich viele Anfragen, aber der Lobbyismus ist einfach nicht so plump, wie man sich das vorstellt. Also es ist eigentlich sehr viel eher dadurch, dass halt bestimmte Narrative befüttert werden. Also dass mir zum Beispiel halt die großen Musiklabels versuchen, mich gegen die Kleinen auszuspielen oder umgekehrt, oder dass die Verwertungsgesellschaften irgendwie großen Wert darauf legen, dass die Geräteabgaben nicht abgeschafft werden und die Lehrmedienabgaben und so. Und die tun das dann aber einfach dadurch, dass sie halt mit mir reden oder dass sie Veranstaltungen machen, auf denen sie versuchen halt den Eindruck zu erwecken, dass eine bestimmte Meinung einfach Mainstream ist und irgendwie von unabhängigen Experten vertreten wird. Und sehr viel wird auch über Studien gearbeitet, dass sie halt Studien in Auftrag geben, die in irgendeiner Form ökonomisch mit Zahlen ihre jeweiligen Anliegen belegen sollen. Und wenn es dann halt keine unabhängigen wissenschaftlichen Zahlen gibt, dann werden die halt dann auch schnell mal in irgendwelchen offiziellen Dokumenten zitiert.
Ja, wobei natürlich so Auftragsstudien, ne, sind immer so eine Sache irgendwie. Ja. Ganz anderes Thema, weil das muss ich fragen, bevor ich das vergesse. Ich frage ja vorher immer noch so Leute, die meine Gästin kennen, ob sie noch irgendeine Frage hätten oder sowas. Und ich wurde sozusagen gebeten, dich nochmal auf deine Band anzusprechen.
Ich hatte eine Band, das ist allerdings tatsächlich schon sehr lange her, das war zu Schulzeiten. Und zwar habe ich in einem der leider immer weniger werdenden Berliner Jugendkulturzentren halt irgendwie so einen Proberaum gehabt und in einer Band gespielt, die hatte den furchtbar subversiven Namen Drachelstaat. Haha. Wow. Und die Sängerin in dieser Band war Anne Helm, die Seeräuber-Jenny, mit der ich dann ja auch fürs Europaparlament kandidiert habe. Also die macht immer noch Musik, ich jetzt weniger. Also ich spiele noch ein bisschen Gitarre bei mir zu Hause, aber das war auf jeden Fall sehr witzig, weil letzten Endes irgendwie doch auch in diesem Jugendzentrum, wir witzeln da manchmal drüber, dass irgendwie sehr viele Leute, die in diesem Jugendzentrum betreut wurden, jetzt in der einen oder anderen Form Karriere gemacht haben, sei es irgendwie als Sängerin, Schauspielerin, Drogendealer oder Politiker so ungefähr. Also irgendwie trifft man die Leute immer wieder. Und ich finde es auch letzten Endes schade, dass für solche Sachen dann doch relativ wenig Geld auch von der Stadt da ist, weil ich es eigentlich für ganz wichtig halte, auch wenn aus mir jetzt nicht die große Musikerin geworden ist.
Ja, Punk gespielt, nehme ich jetzt einfach mal an.
Ja, also so irgendwas in der Pop-Rock-Punkigen Ecke war das.
Du hast Gitarre gespielt,
ja? Ich habe Gitarre gespielt. Ich war zu der Zeit eigentlich eher so Metalerin, aber wir mussten uns dann natürlich auch musikalisch irgendwo in der Mitte treffen und ja.
Sehr witzig. Ja, also es war halt dadurch auch witzig, als er eben meinte, dass das Anne Helm da auch mit dabei war. Ja. Genau, also Anne Helm, muss man auch nochmal sagen, für die, die nicht kennen, ist auch eine bekannte Piratenpolitikerin, ist hier in Berlin in der BVV, glaube
genau,
ich.
Genau, BVV, Bezirksverordnetenversammlung Neukölln und ja. Dort auch sehr engagiert im Asylpolitikbereich.
Genau. Und aber auch Synchronsprecherin, genau, die hat so eine lustige Doppelkarriere, genau. Deswegen passt das auch mit der Stimme und dem Gesang. Ja, ja, sehr witzig. Und wann habt ihr aufgehört? Weil kannst du dich noch erinnern?
Also ich bin 2005 zum Studium nach Mainz gezogen. Ich glaube, so um den Dreh müssen wir auch aufgehört haben, vielleicht schon 1-2 Jahre vorher.
Also. Hört man mit so einer Band richtig auf oder trifft man sich einfach nicht mehr?
Also ich weiß nicht, mit den anderen Leuten, die da mitgespielt haben, habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Also mit Anne habe ich halt den Kontakt gehalten, weil wir eigentlich immer letzten Endes ähnliche Interessen hatten. Sei es erst irgendwie gewesen, dass wir zusammen in der Schule waren, Musik gemacht haben, später dann halt Politik, Feminismus haben wir auch mehr oder weniger gleichzeitig für uns entdeckt und dann war das sehr leicht, da irgendwie auch den Kontakt zu halten. Aber mit den anderen hatte ich jetzt, außer dass wir eben zusammen Musik gemacht haben, nicht unbedingt so viel gemeinsam.
Habt ihr euch richtig aufgelöst oder gibt's euch eigentlich noch?
Also da wir ja nie wirklich irgendwie eine Platte aufgenommen haben oder so, sondern halt mehr auf irgendwelchen lokalen Veranstaltungen gespielt haben, wenn überhaupt, gab's da nicht so viel aufzulösen. Also ich glaube, Anne hat in der Zwischenzeit doch einige wesentlich ernsthaftere Musikprojekte gehabt, an denen ich dann nicht mehr beteiligt war.
Ich wusste das gar nicht, dass sie Musik macht. Das ist mir,
ich glaube, da gibt es auch so ein paar Sachen auf YouTube, also die dann auch wesentlich besser sind als das, was wir fabriziert haben.
Du hast vorhin im Vorgespräch, haben wir kurz über das Frühstücken geredet und über Essen und da ging es kurz um veganes Essen und da hast du so einen interessanten Satz gesagt, an den ich mich eben auch bei der Stopfleber nochmal dran erinnert habe. Da hast du gesagt, dass du eigentlich Veganerin bist du nach Brüssel gekommen bist. So, und das klang so ein bisschen abgegessen im Sinne des Wortes, also ein bisschen ernüchternd, dass es einfach schwierig ist dort.
Also es ist unglaublich schwierig, weil man letzten Endes halt doch nicht so sehr Herrin über seinen eigenen Lebenswandel ist, wie man das gewöhnt ist. Also es gibt unglaublich viele offizielle Empfänge und letzten Endes ist dann vegetarisch oftmals ist okay, muss man auch vorher anmelden. Also es wird prinzipiell davon ausgegangen, dass alle Fleisch essen und wenn man dann vorher vegan anmeldet, dann bekommt man was Vegetarisches. Also das ist halt oftmals auch überhaupt nicht bekannt, vor allen Dingen in Frankreich, also wenn wir dann in Straßburg tagen. Und hinzu kommt halt auch, dass man letzten Endes viel vorbereiteter sein muss, wenn man wirklich durchgehend vegan essen will. Also dass man sich dann halt vorher, wenn man weiß, da gibt's nichts Veganes, was zu Hause macht und mitnimmt, das setzt voraus, dass man irgendwie sowas wie eine Küche hat, was ich dann irgendwie in Straßburg auch nicht unbedingt habe. Also es ist alles gar nicht so einfach. Insofern ja, bin ich immer froh, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. In Berlin ist es irgendwie wesentlich einfacher. In Brüssel wird es so langsam, also dass man da irgendwie auch in den Supermärkten sowas bekommt. Aber es ist letzten Endes doch alles andere als normal. Und ich habe das auch schon bei einer Veranstaltung der Grünen gehabt, da gab es irgendwie dann einen Presseempfang für den neuen Fraktionsvorstand, wo dann eben auch plötzlich Gänsestopfleber serviert wurde und das gab dann einen kleinen internen Eklat, weil die einen das halt irgendwie für unvereinbar mit der grünen Politik halten und andere irgendwie sich ihren Spaß nicht verderben lassen wollen. Ich versuche es mehr schlecht als recht, sagen wir mal so.
In Straßburg bist du ja ab und zu, du hast eben gesagt, da hast du keine Küche, da hast du aber nicht auch noch eine Wohnung, oder?
Nein, also ich fahre jetzt im Prinzip direkt von Berlin nach Straßburg. Dort fängt dann montags mittags so der Betrieb an. Dienstag bis Donnerstag gibt es Abstimmungen und dann fahren alle wieder nach Hause. Also das Ganze dann einmal im Monat. Das heißt, effektiv verbringt man im Monat 3 Nächte in Straßburg. Und das ist dann wenig sinnvoll, sich da eine Wohnung einzurichten. Aber natürlich wissen die Hotels in Straßburg das und ziehen dann in diesen 3 Tagen entsprechend die Preise an. Und das Ganze ist eigentlich eine riesige Geld- und Ressourcenverschwendung, ist auch sicherlich nicht so gut fürs Klima, wenn da halt 750 Abgeordnete, jede von denen nimmt im Schnitt dann nochmal eine Mitarbeiterin mit und dann nochmal pro Fraktion irgendwas zwischen 50 und 100 Leuten jeweils, plus ja der ganze Verwaltungsapparat. Also insgesamt sind es, glaube ich, 5000 Leute oder so, die da jedes Mal hinfahren. Es ist wirklich abstrus und es verhindert auch, dass man vernünftig arbeiten kann, weil natürlich hat man immer irgendwas in Brüssel vergessen. Es gibt dann noch diese komischen Kisten, also so grüne Militärkisten, die eigentlich dazu gedacht waren, dass dort die Abgeordneten ihre Akten dann reintun. Die werden dann freitags abgeholt und montags per Zug in Straßburg abgeliefert. Ja, glücklicherweise läuft da jetzt zumindest bei den jüngeren Abgeordneten doch viel digital. Aber also logistisch ist es der absolute Wahnsinn und man hat auch das Gefühl, also während man in Straßburg ist, dass man da sich keine vernünftige Arbeitsatmosphäre schaffen kann, weil es ist ja nur für 3 Tage, dann lasse ich halt irgendwie die Lampe, die flackert, nicht reparieren, kümmere ich mich ein andermal drum. Und letzten Endes ist es auch komisch für das Selbstverständnis des Parlaments, weil alle, die in dem Parlament arbeiten, halten diese Pendelei für bescheuert, können aber gleichzeitig nichts dagegen tun. Also da wird dann in gewisser Weise auch Macht ausgeübt von Seiten des Rates, dass eben dieses Parlament dann doch nicht so souverän ist. Also das noch nicht mal entscheiden kann, wo es tagt.
Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal kurz erklären, warum du 3 Tage im Monat in Straßburg bist.
Also das Europäische Parlament hat offiziell 3 Sitze. Die Verwaltung sitzt in Luxemburg. Der eigentliche Parlamentssitz, wo die Plenarsitzungen stattfinden, ist in Straßburg, aber der Arbeitsort ist in Brüssel. Das ist letzten Endes oder war eine Art Kompromisslösung und ist letzten Endes jetzt auch nicht mehr wirklich veränderbar, weil es eine Einstimmigkeit seitens des Rates, also seitens aller nationalen Regierungen innerhalb der EU bedürfen würde. Und natürlich ist es für Straßburg ein riesen Standortvorteil, also nicht nur das Prestige, sondern auch, dass dort eben 5000 Leute kommen und ihr Geld in die lokale Hotel- und Restaurantindustrie pumpen. Und in den Verträgen, an die das Parlament gebunden ist, steht dann zum Beispiel drin, dass 12-mal im Jahr das Parlament eben eine Plenarsitzung in Straßburg abhalten muss. Und teilweise versucht man dann kreativ damit umzugehen. Also zum Beispiel hat das Parlament einmal innerhalb von einer Woche 2 Plenarsitzungen abgehalten, eine Montag und Dienstag und dann die zweite Donnerstag und Freitag, woraufhin der Bürgermeister von Straßburg wirklich mit den deutlichsten Worten sich eingemischt hat und gesagt, also man werde das denen heimzahlen wie ein Judoka und also wirklich in gewisser Weise eine martialische Sprache verwendet hat. Also das ist ein Thema, also wo die französische Regierung sicherlich nicht ohne weiteres davon abrücken wird, beziehungsweise wenn sie diesen Sitz aufgeben würden, dann müsste man ihnen halt irgendwas im Gegenzug geben. Und also eine Sache, die da häufiger diskutiert wurde, aber gescheitert ist, war, dass man vielleicht irgendwie so eine Art internationale Universität in Straßburg einrichtet. Es wäre insofern praktisch, weil im Parlamentsgebäude sowieso schon jedes Büro irgendwie ein Bad mit Dusche und ein Bett hat. Also das heißt, man könnte das sofort irgendwie in ein Studentenwohnheim umfunktionieren. Das ist aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Und ansonsten gab es mal die Diskussion, ob nicht die EZB an Frankreich gehen könnte. Da wird dann aber Deutschland niemals mitspielen. Also letzten Endes ist es so ein bisschen wie im Kindergarten, dass man also niemand seine Förmchen halt abgeben will. Und deshalb fahren halt jeden Monat für ein paar, ich weiß nicht, 100, 150 Millionen Euro im Jahr oder so halt die Leute von Brüssel nach Straßburg und wieder zurück. Hm.
Naja, ist ja auch schön. Ist ja,
es geht so, ja.
Habt ihr wenigstens WLAN im Zug oder irgendwie so?
Also es gibt irgendwie so einen Spezialzug, der da dann pendelt, der fährt übrigens über Paris, riesiger Umweg, weil es auch keine vernünftige Zuginfrastruktur zwischen Belgien und Straßburg gibt. Also es ist eigentlich wirklich grotesk. Ja, WLAN ist dann eher nicht so gut und also es ist auch einfach ein Running Gag und also es gibt ein ganz witziges Tumblr-Blog, Map Assistant, also Map ist Member of the European Parliament und das ist halt irgendwie ein anonymer Assistent oder Assistentin, die dann halt irgendwie Tumblern aus dem Arbeitsalltag und es ist halt ein Running Gag, dass Donnerstagabends in dem Zug, wo die Leute von Straßburg zurück nach Brüssel fahren, halt alle aussehen wie in dieser Matrix-Szene, wo die Leute in diesem komischen Glibber drin liegen. Also dass wirklich alle schlafen und niemand sich mehr bewegt, weil es einfach so unglaublich anstrengend ist, auch in Straßburg zu sein. Und entsprechend würde da eh wenig Arbeit stattfinden, glaube ich.
Das ist schön, dass du fast direkt das Wort Schlaf angesprochen hast, weil da wollte ich mit dir auch drüber reden. Ich glaube, im letzten Jahr ging mal so eine Studie oder so Artikel rum. Da wurde so ein bisschen der Politikeralltag gezeigt, so Tagespläne, weil das kennt man ja so, dass man so schaltet morgens die Nachrichten ein und dann heißt es ja, nach langtägigen, mehrtägigen Verhandlungen über die ganze Nacht hinweg wurde das und das Ergebnis präsentiert und dann kamen da so Schlafforscher und so zu Wort, die halt gesagt haben, naja, man muss halt natürlich schon mal überlegen, was für qualitative Entscheidungen man eigentlich treffen kann, wenn man morgens um 5 irgendwie sich vor die Presse stellt und irgendwas bekannt gibt. Und das, was du jetzt sagst, also ich habe mein Gefühl ist, dass es im EU-Alltag nicht ganz so dramatisch ist, aber das klingt ja auch schon wieder so. Und gerade da müsst ihr Entscheidungen treffen, ne? Also in Straßburg.
Ja.
Und steht da aber eigentlich unter körperlichem Dauerstress. So.
Ja, schon. Also es ist einerseits das Reisen dorthin, dass man halt aus Koffern lebt und also ein normaler Arbeitstag in Straßburg hat halt 12 Stunden. Die Fraktionssitzungen gehen abends von 18 bis 20 Uhr und morgens um 8 oder so geht's dann halt wieder los. Und darüber hinaus wird halt Straßburg dann auch gerne genutzt für irgendwelche abendlichen Empfänge oder so, weil es sind ja eh alle da. Also da ist es auch häufiger irgendwie schon vorgekommen, dass halt irgendeine Deadline anstand. Also zum Beispiel funktionieren die Abstimmungen im Europaparlament halt so, dass es letzten Endes eine Abstimmungsliste gibt, also ein Vorschlag, über den abgestimmt wird und dann Änderungsanträge dazu. Und natürlich ist die Frage, in welcher Reihenfolge über diese Änderungsanträge abgestimmt wird, immer hochpolitisch und darum wird dann halt auch noch bis zur letzten Minute gerungen und man versucht dann informell irgendwie sicherzustellen, dass diese Abstimmungslisten immer 24 Stunden vor der Abstimmung auch vorliegen, damit man nochmal alles genau überprüfen kann und sich auch innerhalb der eigenen Fraktion abstimmen. In Straßburg kommt halt noch hinzu, dass das Parlament neben Gesetzesvorschlägen auch immer noch Resolutionen zu irgendwie besonders akuten, vor allen Dingen Menschenrechtsthemen abstimmt, die dann halt wirklich während dieser Woche im Prinzip geschrieben und ausgehandelt werden. Und die Ergebnisse dieser Verhandlungsprozesse sind dann so mittelgut. Also wir hatten das zum Beispiel, also eine Resolution, wo ich bei der Verhandlung involviert war, war diese berühmte Google-Zerschlagen-Resolution, wo es eigentlich um alle möglichen netzpolitischen Themen ging, aber dann irgendwie dieser eine Punkt relativ breit getreten wurde in den Medien.
Du würdest ihm also zustimmen, dass das sich tatsächlich negativ auswirkt, einfach auf euch als Politiker, Politikerin?
Ja, also letzten Endes wird da doch relativ viel Arbeit auf wenige Schultern verteilt und man kann das halt ja dadurch abmildern, dass man sich nicht so genau vorbereitet und letzten Endes alles den FraktionsmitarbeiterInnen überlässt oder man arbeitet halt deutlich mehr als die 8 Stunden, die vielleicht sinnvoll wären. Und hinzu kommt halt auch einfach der Stress durchs Reisen. Also es ist sicherlich kein besonders entspannter Job. So.
Hättest du Anspruch irgendwie auf einen Fahrtendienst, jemand, der dich durch die Gegend fährt?
Ja, also ich habe einen Fahrdienst, in Straßburg, also immer, wenn ich quasi aus dem Parlament irgendwo hin gefahren werden möchte oder von meinem Hotel in Straßburg zum Parlament gefahren werden. Also das wird vom Parlament angeboten in Straßburg und auch in Brüssel. Und in Berlin kann ich als Abgeordnete den Fahrdienst des Deutschen Bundestages auch mitnutzen. Mhm. Ja, also auf der einen Seite denkt man sich, wozu brauche ich das? Auf der anderen Seite erlaubt es einem halt, ein Podium zu moderieren, eine Stunde nachdem das der Flieger landet und solche Geschichten.
Ja, also ich glaube auch, also Fahrdienst, also da wird ja auch sehr viel drüber diskutiert. Das ist auch gut, glaube ich, dass das drüber diskutiert wird, weil natürlich dann die Frage ist, wofür wird das dann wirklich immer in Anspruch genommen? Hm. Dass es aber Sinn macht, wenn man so einen engen Terminkalender hat, dass einem wenigstens nicht mal bei der Logistik hilft, das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Mhm. Und man wahrscheinlich einfach nur seinen Koffer hinten reinwerfen will und einfach so kurz in den Sessel sackt.
Ja. Also was ich merkwürdig finde, ist, dass ich wegen solcher Fragen bisher erstaunlich bei Piraten eigentlich ganz wenig belangt wurde. Also irgendwie so Fahrdienste und solche Sachen waren ja immer wieder bei den Landtagsfraktionen der Piraten auch Thema und Anlass für Shitstorms, hat es bei mir irgendwie nie gegeben. Also ich nutze die nicht unnötig. Ich nutze die eigentlich fast nur für Fahrten irgendwie zwischen Parlament und Flughafen letzten Endes, wenn ich irgendwo relativ schnell hin muss. Aber es fragt mich auch niemand danach. Also ich war da fast ein bisschen erstaunt, dass da doch irgendwie Skandalpotenzial dann doch so gering ist.
Du kommst eigentlich aus Bonn, hast du mir geschrieben.
Ja.
Wie lange warst du da?
Ich bin nach Berlin gezogen, als ich, glaube ich, 11 war. Also ich habe die Oberschule in Berlin angefangen, war in Bonn in der Grundschule. Und ja, meine Eltern sind ÜbersetzerInnen und dementsprechend dann damals mit dem Regierungsumzug auch nach Berlin. Und ja, also ich habe jetzt auch an die Zeit in Bonn nicht mehr so genaue Erinnerungen, außer dass es doch noch eine relativ internationale Atmosphäre war. Da, also in Bonn war dieser ganze irgendwie diplomatische Betrieb so ein bisschen konzentrierter, weil es einfach eine Kleinstadt ist. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel dann halt in meinem Kindergarten wirklich ganz viele Kinder einfach aus anderen europäischen Ländern und da wurde dann auch viel irgendwie Italienisch oder Französisch oder Griechisch gesprochen und so. Und ja, in Berlin ist irgendwie dieser Regierungsapparat einfach in der Masse der Menschen ja völlig untergegangen und ist eher so ein bisschen segregiert, habe ich das Gefühl, dass es halt bestimmte Viertel oder bestimmte Schulen gibt, wo dann die meisten dieser Kinder irgendwie hingeschickt wurden. Wir haben das aber halt irgendwie nicht gemacht. Wir sind dann nach Neukölln gezogen und da war ich halt irgendwie so auf einer ganz normalen öffentlichen Schule und ja.
Also ich musste jetzt an Bonn denken, als du so ein bisschen das mit Straßburg und Brüssel erzählt hast, weil Bonn ja zwischendurch auch so eine Zwischenrolle eingenommen hat, als es so langsam nach Berlin ging. Wenn deine Mutter und dein Vater aber Übersetzer und Übersetzerin waren, dann bist du ja von klein auf, hast du auch sowieso schon immer was mit Politikbetrieb zu tun, oder?
Ja, also bei uns liefen irgendwie immer Nachrichten und so. Also gleichzeitig waren jetzt irgendwie meine Eltern nicht in irgendwie besonderen politischen Entscheidungsfunktionen und so, aber haben halt unglaublich viel mitbekommen. Weil ich weiß nicht, die Übersetzer und Dolmetscher, die sind halt mit im Raum, wenn irgendwas passiert. Und insofern, also ich habe mich auch immer in der Schule für Politik interessiert und da mitdiskutiert und war dann auch, ich glaube mit 16 bin ich bei der SPD eingetreten, war ein bisschen bei den Jusos in Neukölln aktiv. Also ich glaube, anders als bei vielen Piraten war es nicht so, dass ich irgendwie von der Technik zur Politik gekommen bin, sondern eigentlich eher umgekehrt von der Politik zur Technik. Also dass ich halt festgestellt habe, dass das so ein unglaublich spannender Politikbereich ist, der einfach auch noch völlig unbestellt ist. Also ich hatte ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass die SPD vielleicht die digitale Revolution ähnlich begreifen würde wie die industrielle Revolution als etwas, was man nicht irgendwie aufhalten oder zurückdrehen muss, sondern wo man irgendwie soziale neue Regeln schaffen muss, um das Ganze in konstruktive Bahnen zu lenken. Aber ja, das ist dann eher nicht passiert. Also ich bin dann ausgetreten bei der SPD, als die Netzsperren-Diskussion losging und das Zugangserschwerungsgesetz verabschiedet wurde.
Aber es war schon, muss schon noch prägend für dich gewesen sein, oder? So,
also was halt spannend ist, meine jüngste politische Erinnerung ist, wie der Bundestag abgestimmt hat, dass der Regierungssitz nach Berlin verlegt wird. Das muss 92 oder so gewesen sein. Das heißt, also im Prinzip war es für mich von klein auf immer klar, dass parlamentarische Entscheidungen irgendwie ganz unmittelbaren Einfluss auf mein Leben haben können.
Also du wusstest sozusagen als Kind schon, da wird was drüber entschieden, wo wir hinziehen.
Ja, ja. Ja. Also viel abstrakter war da mein politisches Empfinden bis 11 Jahre sicherlich auch nicht, aber ich wusste halt, da gibt's irgendwie diese Politik und die entscheiden über wichtige Dinge so. Mhm.
Ich finde es interessant, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, wie du innerlich damit umgegangen bist, dass du vielleicht nach Brüssel musst, aber dann kennst du ja diese Situation schon aus deiner Kindheit.
Ja, nein, also, in gewisser Weise schon.
Ja, eigentlich schon. Also ja. Das wiederholt sich da irgendwie. Das ist eigentlich schön, da zieht sich so ein schöner Rahmen. Studiert hast du in Mainz Politikwissenschaft.
Ja.
Gibt es einen Grund, das in Mainz zu tun, außer dass man da einen Studienplatz bekommt?
Also ich bin da tatsächlich relativ gerne aus Berlin weg. Mich hat das alles nach der Schule so ein bisschen genervt. So irgendwie, ich weiß nicht, diese Berliner Unverbindlichkeit. Also es ist ganz schwierig. Es sind immer 5 Partys gleichzeitig und so. Ich hatte dann irgendwie einen Freund, der in Wiesbaden gewohnt hat. Und es war dann auch irgendwie eine zusätzliche Motivation. Und was ich halt in Mainz toll finde, ist, dass es eine Campus-Uni ist. Also das ist anders, als wenn halt irgendwie diverse Unis wie in Berlin so ein bisschen über die Stadt verteilt sind. In Mainz sind halt irgendwie 20% der Bevölkerung Studierende und die leben auch zu großen Teilen auf dem Campus oder drumherum. Also ich war dann auch in einem Studentenwohnheim, ich war in der Heimvertretung und habe wirklich also mitten auf dem Campus gewohnt und da gab es dann auch richtig noch irgendwie ganz viel studentisches Leben drumherum irgendwie. Wir hatten einen Bauwagenplatz auf dem Campus, wo halt irgendwie Punks gewohnt haben, die teilweise auch studiert haben und dann irgendwie so vegane Volksküche angeboten haben während des Semesters. Ja. Wir hatten selbstverwaltete Kneipen und alle möglichen Sachen, Studierendenzeitungen, Asta und was es nicht alles gibt. Und das fand ich toll. Also das Institut für Politikwissenschaft und auch das für Publizistik, wo ich noch studiert habe, die sind schon nicht schlecht, aber das war jetzt nicht ausschlaggebend, nach Mainz zu gehen, weil ich erst noch 2 Semester Jura gemacht habe und mich dann umorientiert habe.
In deiner Abschlussarbeit hast du dich schon mit den Piraten befasst?
Ne? Ja, also Forschungsfrage, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, war letzten Endes, also es war schon so eine Zeit, wo die Piraten auch in den Wahlen nicht mehr so erfolgreich waren. Also es war schon nach diesem Hype 2011 und 12, wo wir in die ganzen Landtage eingezogen sind. Und ich habe mich halt gefragt, okay, wenn da jetzt nicht mehr so viel bei rumkommt, was bleibt denn? Also haben die Piraten denn auf die politische Agenda der anderen Parteien letzten Endes eingewirkt? Und ich habe mir dann halt Bundestags- und Landtagswahlprogramme zwischen 2006 und 2013 vorgenommen und eben analysiert, wie viel Raum nehmen die Themen der Piratenpartei ein, also gemessen an ihrem Gründungsprogramm, was halt irgendwie so 6 Themenschwerpunkte hatte, von Datenschutz über Transparenz bis Urheberrecht, also diese ganz klassischen Piratenthemen. Und ich habe halt festgestellt, dass diese Themen auf der politischen Agenda halt relativ stark an Bedeutung gewonnen haben. Also dass einfach viel mehr drüber geschrieben wird in dem Parteiprogramm, aber dass sich halt gleichzeitig die Positionen der Parteien nicht besonders verändert haben.
2012 war es fertig?
Nee, 2014. So 2-3 Monate vor der Wahl.
Ja, krass. Endes. Ja, das war ja ein fließender Übergang.
Ja, also ich habe 2012 letzten Endes beschlossen, während meines Praktikums im Europaparlament, dass ich kandidieren möchte und habe dann dementsprechend auch darauf hingearbeitet und geschaut, dass ich meinen Abschluss dann doch noch rechtzeitig fertig bekomme. Aber ja, also neben den Nebenjobs, die ich halt während des Studiums gemacht habe, war das dann tatsächlich quasi der erste Beruf, den ich aufgenommen habe.
Der Abschluss ist ein Bachelor, nehme ich an?
Das ist ein Magister.
Magister, das heißt Politikwissenschaft plus?
Plus Publizistik.
Plus Publizistik.
Ja, also das ist auch ganz spannend in Mainz. Das ist das Institut von Elisabeth Nölle-Neumann, die halt die, ich glaube, Allensbach gegründet hat. Also eben so die quantitative Meinungsforschung in Deutschland im Prinzip ganz stark geprägt hat. Und das war auch so eins meiner Interessen im Studium.
Wenn man Politikwissenschaft studiert, da würde mich interessieren, wie das ist mit den ganzen Studenten, Studentinnen. Diskutiert ihr da eher wissenschaftlich, also auf einer abstrakten Ebene, oder diskutiert ihr da schon wirklich politisch, dass ihr wirklich euch zofft? So?
Also das kommt sehr stark irgendwie auch auf die Professoren an, wie die das so handhaben. Also ich hatte zum Beispiel einen Professor Falter, der auch gerne irgendwie in deutschen Abendtalkshows auftritt und auch eine relativ klare konservative Haltung hat, der aber gleichzeitig irgendwie diese Kontroverse auch total sucht. Also der bietet dann Seminare an zu solchen Themen wie Hitlers willfährige Vollstrecker oder auch zu Deutschland schafft sich ab, wo dann halt irgendwie dieses Buch vorgenommen wurde und im Prinzip Kapitel für Kapitel analysiert und durchdiskutiert. Und halt immer im Vergleich zu wissenschaftlichen Studien. Und da ist natürlich der Hintergedanke, dass man da die Kontroverse sucht und irgendwie Zoff entwickeln will. Aber das war halt irgendwie seine Herangehensweise, dass er sagt, okay, wenn das jetzt Dinge sind, die irgendwie in Deutschland die Gemüter bewegen, dann soll man die doch auch irgendwie mal mit Studierenden diskutieren. Das findet nicht unbedingt jeder gut, weil es gleichzeitig halt auch eher so eine zeitgeschichtliche, journalistische Herangehensweise an Politikwissenschaft ist. Und auf der anderen Seite gab es halt auch die totalen Statistik-Nerds, wo die Diskussionen eigentlich überhaupt nicht auf der inhaltlichen Ebene abgelaufen sind, sondern darüber, wie funktionieren politische Systeme, wie funktionieren Wahlsysteme, wie sind da die Zusammenhänge und so.
Die Katharine Tai, die war in, ich glaube, Leitmotiv 23 bei mir noch schon zum zweiten Mal zu Gast. Die hatte erzählt, dass sie, die studiert, hat jetzt in China gerade studiert, die geht immer zu Debattierclubs. Mhm. So. Macht ihr da sowas auch?
Ja, also das gab es vor allen Dingen bei Jura, da habe ich leider nicht lang genug durchgehalten, um das mitzumachen. Mhm. Also ich war furchtbar schlecht in Jura in den zwei Semestern, die ich das gemacht habe. Da gibt's so Moot Courts, also wo man im Prinzip eine Verhandlungssituation vor Gericht irgendwie durchspielt. Es gab auch irgendwie einen Debattierclub an der Uni Mainz, da habe ich jetzt nicht so direkt mitgemacht, aber also ich habe da doch Spaß dran gehabt und dann teilweise eben auch diese Falter-Seminare belegt, obwohl ich mit dem jetzt politisch überhaupt nicht übereinstimme, aber weil halt die Diskussion dann entsprechend kontrovers ist und der es einem halt auch nicht übel genommen hat, wenn man irgendwie lautstark eine andere Position vertritt. Gerade in den Politikwissenschaften gibt's halt auch irgendwie konservative Professoren, die einfach ihre Meinung als der Wahrheit letzter Schluss darstellen, und wenn man dann was anderes schreibt, dann fällt man ja durch. Also das habe ich zum Glück in Politikwissenschaft so nicht erlebt. Also in Jura ist das teilweise auch ein Problem. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel dem Bundesverfassungsgericht in irgendeiner in seiner herrschenden Meinung widerspricht, dann muss man da schon sehr, sehr gut argumentieren können, um damit durchzukommen. Also
dann ist mir noch aufgefallen, dass du öfters das Thema Startups erwähnst. Du scheinst dich sehr für Startups zu interessieren.
Ja, also ich interessiere mich mit einer gewissen Faszination dafür. Also auch teilweise ist diese Faszination so ein bisschen wenn man einem langsamen Verkehrsunfall zuschaut. Also ich war jetzt vor kurzem in San Francisco. Das war extrem interessant, also es war auch gezielt so, also ich bin in der US-Delegation des Europaparlaments, also einzelne Abgeordnete finden sich nochmal in Delegationen zusammen, die halt die diplomatischen Beziehungen zu bestimmten anderen Ländern pflegen, und ich bin halt in denen für USA und Indien, auch gerade irgendwie mit Hinblick, dass das halt auch einfach fürs Urheberrecht oder Patentrecht interessante Länder sind. Ja, ich war in San Francisco dann und bin da mit meinem Mitarbeiter Christopher Clay hingefahren, der auch früher, der ein Startup-Gründer ist, der hatte ein Startup namens Soup, das war so ein Tumblr-Konkurrenz seinerzeit. Und wir wollten halt wissen, auf der einen Seite, wie kann man die europäische Technologiepolitik ein bisschen konstruktiver gestalten, weil ich habe das Gefühl, es geht immer darum, irgendwie den großen amerikanischen Technologieunternehmen irgendwie Steine in den Weg zu legen, so Stichwort Leistungsschutzrecht, auch auf Kosten der eigenen heimischen Konkurrenz, wenn es sein muss. Und es herrscht so ein gewisser Fatalismus, habe ich das Gefühl, dass viele europäische PolitikerInnen meinen, so bei Technologiepolitik können wir eh nicht mehr aufholen, also versuchen wir jetzt irgendwie unseren Markt abzuschirmen. Und das halte ich für keine besonders sinnvolle Herangehensweise. Gleichzeitig halte ich aber auch das, was da in Silicon Valley passiert, für überhaupt nicht nachhaltig. Also wir waren da zum Beispiel an einem Tag bei einem Vortrag irgendwo in San Francisco, in SoMa, wo die ganzen Startups ihre Büros haben. Da hat so ein Science-Fiction-Autor irgendwie einen Vortrag gehalten darüber, wie Technologie uns alle zu Supermenschen machen wird und the wealth will trickle down und so. Und direkt um die Ecke, also wir sind dann da weggegangen, da war halt an einer U-Bahn-Station so ein Poetry Slam auf offener Straße, wo die Leute halt irgendwie T-Shirts anhatten, wo Die Techie Scum draufsteht und irgendwie sagten, man muss die Wikipedia zerschlagen. Also man merkt so richtig in der Luft in San Francisco, was da für eine unglaubliche Spannung herrscht zwischen den Hippies oder teilweise der Bevölkerung, die da einfach schon seit 30, 40 Jahren wohnt, und den Tech-Startups, die einerseits irgendwie dort für einen riesigen Boom sorgen, aber gleichzeitig halt auch die Mieten hochtreiben, und Gentrifizierungsprozesse sind da halt nochmal viel, viel stärker, als man das in Berlin so sieht. Und ich denke mir, das kann es halt irgendwie auch nicht sein. Und ich habe da noch keine abschließende Antwort drauf gefunden, wie man es in Europa vielleicht besser machen könnte. Aber also bisher empfinde ich halt das, was an Startup-Förderung gemacht wird, wie es aufgezogen wird und wie auch einfach teilweise reguliert wird, extrem unbefriedigend. Also das Urheberrecht ist da auch ein Paradebeispiel, dass man es halt nicht für notwendig hält, die 28 verschiedenen Urheberrechte in der EU irgendwie zu vereinheitlichen, um es auch leichter zu machen, sowas wie Netflix oder Spotify überhaupt europaweit anzubieten.
Ich muss jetzt gerade dran denken, als du sagst EU-Förderung, das, ich glaube, die Stadt Berlin hat, glaube ich, gerade irgendeine Webseite aufgemacht zur Startup-Förderung. Und ich komme ja nun aus dem Berliner Startup-Umfeld, habe die Webseite gesehen und dachte so, also es war eben unklar. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich stelle mir auch prinzipiell die Frage, inwiefern die Politik groß fördern muss oder nur Rahmenbedingungen eher absteckt. Aber darum geht es natürlich auch, ne?
Ja.
Muss sie fördern im Sinne von Geld oder muss sie einfach nur helfen, dass man zum Beispiel eine Ein-Personen-Firma leicht gründet, ja, wo du ja vorhin drüber gesprochen hast.
Ja, und wie schafft man es, dass diese Ein-Personen-Firma halt auf der einen Seite irgendwie Sachen erleichtert, aber auf der anderen Seite halt nicht irgendwie von großen existierenden Firmen genutzt wird, um irgendwo einen Briefkasten aufzustellen und dann Steuern zu sparen, ja, oder verwendet wird für Scheinselbstständigkeit. Also es ist halt immer extrem schwierig, diese Sachen richtig zu designen. Also Paradebeispiel für Fehlregulierung in dem Bereich fand ich ja die Reform der Mehrwertsteuer. Also was da letzten Endes passiert ist, okay, wir hatten ein Problem, und zwar die Mehrwertsteuer ist in der EU relativ unterschiedlich hoch. Deshalb gibt es halt einen großen Anreiz, gerade für Unternehmen, die immaterielle Güter anbieten oder Dienstleistungen, das halt einfach in dem Land zu machen, wo die Mehrwertsteuer am niedrigsten ist. Und da haben natürlich irgendwie große transnationale Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber irgendwelchen kleinen Unternehmen, die halt einfach da sitzen, wo sie sitzen müssen. Und dagegen wollte man was tun, weil das halt in gewisser Weise einfach eine Steuerflucht ist. Und die sinnvolle, logische Lösung dazu, meiner Ansicht nach, wäre, dass man halt europaweit den gleichen Mehrwertsteuersatz erhebt. Dazu konnte man sich aber nicht durchringen, also weil halt sich auch die Länder nicht in ihre Steuerhoheit reinregieren lassen wollen. Und stattdessen hat man dann halt beschlossen, für solche Internetdienstleistungen gilt halt nicht mehr der Mehrwertsteuersatz der Firma, sondern des Kunden. Das heißt, jetzt muss halt jeder, der irgendwie seine Strickmuster übers Internet verkauft, buchführen darüber, wo sich die Käuferinnen befinden. Und statt einer letzten Endes halt 28 Steuererklärungen machen. Besonders blöd ist das halt irgendwie für die Kleinstunternehmen in Großbritannien, die halt bisher von einer Mehrwertsteuerbefreiung profitieren konnten und jetzt halt in den anderen Ländern plötzlich mehrwertsteuerpflichtig sind.
Das wusste ich ja. Das heißt, also wenn ich jetzt von Deutschland aus was verkaufe, immaterielle Güter, also sagen wir irgendwie Downloads, ja, im weitesten Sinne, und es wird aus Frankreich und Polen was gekauft, dann muss ich dort die Steuern abführen?
Ja. Also das hat letzten Endes, also das Ziel davon war ja eigentlich, die Steuerflucht der Großunternehmen zu verhindern und Fairness für kleine Unternehmen herzustellen. Wozu es eigentlich geführt hat, ist, dass es jetzt wieder Mittelmänner gibt, die sagen, okay, hier für euer Kleinstunternehmen übernehmen wir die Mehrwertsteuerberechnung, dann müsst ihr euch damit nicht mehr beschäftigen und letzten Endes findet also wieder eine Marktkonzentration statt. Also zum Beispiel, ich fand das ganz interessant, der Autor Cory Doctorow hatte erzählt, der hat bisher seine Bücher halt CC-lizenziert über seine Website angeboten, pay as much as you like. Und das ist ihm jetzt aber zu kompliziert. Also er hat keine Lust, irgendwie 28 Mehrwertsteuern abzuführen. Jetzt gibt's die Bücher halt nur noch auf Amazon. Hm.
Ja, interessant. Also ist natürlich auch spannend in deinem Beruf, ne? Weil natürlich man kann sich viel ausdenken als Gesetz und dann lässt man das ja immer so auf die Realität los. Und da wird's ja dann erst wirklich auf seine Härte irgendwie abgeklopft.
Also teilweise ist halt auch einfach diese Idee, dass es online irgendwie so Landesgrenzen gibt, ganz schön komplex. Also fängt ja an irgendwie mit Geoblocking und so. Aber ich hatte das jetzt auch. Ich weiß nicht, ob du Patreon kennst, diese Crowdfunding-Website. Mhm. Also da zahlt man ja jedes Mal, wenn ein Künstler irgendwie was Neues veröffentlicht. Und ich fande da zum Beispiel Sunday Morning Breakfast Cereal, ist halt so ein Webcomic. Und wenn ich mich da quasi anmelde und sage, okay, ich zahle für jeden neuen Comic oder für jeden Monat Comics irgendwie 1 Euro, dann muss ich die Mehrwertsteuer abführen in dem Land, in dem ich mich befinde, wenn ich das abschließe, also wenn ich quasi neue Patron werde. Aber letzten Endes reise ich ja die ganze Zeit rum und wenn dann der Zack, der den Webcomic macht, tatsächlich einen neuen Comic veröffentlicht, bin ich natürlich in einem völlig anderen Land, bezahle aber immer noch in Belgien Mehrwertsteuer. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen unsinnig, aber ich glaube, unser ganzes Steuersystem wurde halt unter der Maßgabe entwickelt, dass die Leute sich nicht besonders viel bewegen.
Es ist ganz schön, dass du jetzt so auf Webcomics umgeschwenkt hast, weil ich ja zum Ende hin immer so ein bisschen gerne noch über das Thema Serien rede, weil alle immer gerne Serien gucken. Da ist mir vorher aber gerade zu dir noch eingefallen, eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Vorgestern oder vor 3 Tagen hat die IFF was getwittert, über das ich mich ein bisschen aufgeregt habe, aber vielleicht holst du mich hier wieder runter. Und zwar hat sie getwittert, wenn jemand sagt, dass er sich jetzt irgendwie einen schönen Tag macht, ein bisschen Netflix guckt und so ein bisschen entspannt, dass er ihm dann so einen Vortrag hält, dass man also wirklich nicht Dienste unterstützen sollte, die irgendwie Copyright haben und man darf das nicht gucken. Und das hat, ich glaube, in der IFF-Filterbubble hat das für sehr viel positive Zustimmung gesorgt, aber es hat auch für sehr viel Kopfschütteln gesorgt. Und was sagst du dazu? So.
Also ich muss dazu sagen, der Typ, der da drauf ist, Parker Higgins, den kenne ich ganz gut. Das ist ein guter Bekannter von mir. Und insofern sehe ich das, was die machen, erstmal so relativ unter einer freundlichen Linse. Hm. Als ich das gesehen habe, fand ich es witzig, weil das ist eine Parodie auf die quasi Aufklärungskampagnen gegen Drogen und so. Ne? Look them firmly in the eye and say I don't support.
Das wusste ich nicht.
Okay. Also ich glaube, das kommt so aus der Ecke irgendwie, dass man keinen, also wenn Peer Pressure auf dich ausgeübt wird, irgendwie Drogen zu nehmen oder Sex zu haben oder was auch immer, dass du dann halt irgendwie standhaft bist und dann bist du cool und so. Und das ist halt mit so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch zu verstehen, glaube ich. Aber also ich würde jetzt, ich habe auch ein Netflix-Abo.
Das wäre jetzt die Frage dann, ja, genau.
Ich habe irgendwann es dann aufgegeben, aber das das heißt nicht, dass ich nicht DRM gleichzeitig auch extrem kritisch sehe, weil es halt einfach, also nicht mal so sehr die DRM selber, sondern das Gefährliche ist halt, dass die Umgehung von DRM unter Gesetz verboten ist. Weil das letzten Endes heißt, dass du über den Computer, den du dir gekauft hast, keine Hoheit mehr hast. Und das Also so das emanzipatorische Potenzial, was irgendwie von einem Computer ausgeht, ist, dass der ja jedes beliebige Programm ausführen kann. Und in dem Moment, wo du halt per Gesetz einschränkst, was du mit deinem Computer machen darfst, wird halt das, was eigentlich ein Instrument zur Emanzipation sein könnte, zu einem reinen Konsumobjekt. Hm. Und das finde ich schon problematisch, aber das heißt nicht, dass ich deshalb jetzt kein Netflix gucke. Ja. Also das fände ich dann doch etwas radikal so.
Ich muss noch mal kurz dazu sagen, was DRM ist, weil es weiß ja nicht unbedingt jeder. Also digitales Rechtemanagement, es geht dabei darum, dass über Dienste wie Netflix man ja Serien gucken kann und versucht wird, technologisch dafür zu sorgen, dass man die Dinge nicht einfach beliebig speichern und kopieren kann oder verändern kann. Also man kann die halt streamen und gucken, aber man kann es nicht einfach abspeichern.
Ja.
Theoretisch zumindest so. Und es gibt natürlich aber diverse Möglichkeiten, in der Regel früher oder später sowas zu umgehen. Und die Frage ist dann das, was du eben sagst, was da dann wiederum die Gesetzeslage ist. Ne? Also darf man das auf seinem eigenen Rechner oder nicht? Und das war früher sicherlich mal anders, weil es einfach noch neu war und relativ restriktiv geworden. Genau. Aber du guckst auch auf Netflix. Also das war für mich schon so eine Frage. Bist du jetzt eher der Richard Stallman, der macht so Exorzismus von unfreier Software auf Computern? Oder gibt es da so einen Mittelpragmatismus irgendwie?
Also ich glaube, ich bin hochgradig pragmatisch, was das angeht, weil auch einfach die IT-Situation, mit der wir als Abgeordnete arbeiten müssen, notgedrungen katastrophal ist. Also wir haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit, unsere Arbeits-E-Mails zu verschlüsseln. Und insofern, also könnte ich jetzt mich auf den Standpunkt stellen, dass ich das einfach alles nicht nutze, aber dann wäre ich halt auch in meiner politischen Arbeit entsprechend wirkungslos, weil ich halt mit dem ganzen parlamentarischen Apparat nicht vernünftig kommunizieren könnte. Aber gleichzeitig fördere ich halt auch ein Projekt innerhalb der Fraktion, wo wir eben versuchen, es möglich zu machen, die Parlamentsinfrastruktur auch mit freier Software zu nutzen. Aber das ist halt was, also wenn wir das bis Ende der Legislatur irgendwie geschafft haben, dann bin ich auch positiv überrascht irgendwo. Aber ja, das Verbot der Umgehung von DRM ist halt auch eins der ganz großen Themen der Urheberrechtsreform, wo ich dran arbeite, weil halt das genau in der Urheberrechtsrichtlinie von 2001, mit der ich mich jetzt im letzten Jahr eben intensiv beschäftigt habe als Berichterstatterin, das ist halt genau eins der großen Probleme, die dort geschaffen wurden, dass diese Richtlinie halt sagt, dass die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen verboten ist und dass selbst wenn eine bestimmte Nutzung erlaubt ist, also es gibt ja Ausnahmen vom Urheberrecht, zum Beispiel fürs Zitat oder dergleichen oder für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dass aber auch zu diesen Zwecken ist trotzdem das Umgehen von Kopierschutz illegal. Also wenn ich zum Beispiel blind bin und mir ein Kindle gekauft habe, bei dem die Text-to-Speech-Funktion einfach unterdrückt ist per technischem Kopierschutz, dann ist es mir nicht erlaubt, das zu umgehen, um mir das Buch anhören zu können, obwohl ich darauf eigentlich ein Recht habe.
Du wirkst sozusagen aktuell darauf hin, dass dieses Umgehen wieder erlaubt ist.
Ja, also ich versuche eben die, also was ich nicht tun kann, weil das in internationalen Verträgen steht, ist einfach pauschal jegliche Umgehung von Kopierschutz zu legalisieren. Also wir haben einige internationale Verträge und werden auch wahrscheinlich noch mehr davon verabschieden, wo halt immer drin steht, irgendwie, dass es diesen rechtlichen Schutz geben muss, aber ich versuche den halt an klare Kriterien zu knüpfen. Zum Beispiel, also wenn du rechtlich geschützt werden willst vor der Umgehung von Kopierschutz, dann musst du halt offenlegen, wie der Kopierschutz funktioniert. Also damit es halt denjenigen, die aus legalen Gründen das Ganze umgehen wollen, trotzdem möglich ist, das zu tun. Genauso muss es halt möglich sein, wenn ich halt das Recht habe, zum Beispiel eine Privatkopie anzulegen und womöglich sogar dafür bezahlt habe in Form einer Lehrmedienabgabe, dass es dann auch legal sein muss, die Tools dafür zu verkaufen, was ja teilweise auch nicht der Fall ist. Also das sind auch Dinge, also die jetzt in meinem Bericht stehen. Also das heißt, das Parlament hat sich auch mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass das so geändert werden muss. Das ist jetzt aber halt, wir sind jetzt noch nicht in dem eigentlichen Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, jetzt kommt es halt darauf an, das Parlament dann in einem Jahr oder so auch tatsächlich an seine Versprechungen zu erinnern.
Dann kommen wir doch jetzt mal zum Inhalt deines Netflix-Accounts. Du bist ja viel unterwegs, deswegen habe ich so ein bisschen die Vermutung, also du wirst ja auch sehr viel arbeiten unterwegs, aber wenn man so viel im Zug sitzt, denke ich mal, guckt man auch ab und zu eine Serie, um irgendwie runterzukommen. Ja. Was guckt denn Julia Reeder?
Also erstmal muss ich dazu sagen, für meinen Reisealltag ist Netflix total unbrauchbar, weil irgendwie entweder ist die Verbindung nicht gut genug oder das Repertoire von Land zu Land ist unterschiedlich und dann lade ich mir halt doch Sachen nochmal irgendwie runter, weil es halt einfach praktischer ist. Was ich ganz, ganz großartig fand und neulich geschaut habe, war In the Flesh. Das ist so eine Miniserie von der BBC über Zombies. Aber halt total genial gemacht. Also die Zombies in dieser Serie heißen Partially Deceased Syndrome Sufferers und es wurde quasi eine Art Heilung oder zumindest Behandlungsmethode für das Partially Deceased Syndrome gefunden und man versucht jetzt eben diese Zombies wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Und das Ganze ist halt eine sehr scharfsinniger Kommentar auf diverse Diskriminierungsprozesse in Gesellschaften. Und also absolut genial, kann ich nur empfehlen. Hat auch einen großartigen Soundtrack mit ganz vielen Sachen von Keaton Henson drin. Irgendwie House of Cards habe ich mir auch angeguckt, aber kennen eh schon alle. Ich habe mehr Polizserien geguckt, bevor ich gewählt wurde. Ich empfinde es jetzt als ein bisschen anstrengend. Also ich habe keine Lust, irgendwie Feierabend dann auch noch House of Cards zu gucken, weil es ist natürlich in der Realität alles nicht ganz so schlimm, aber letzten Endes ist es dann halt noch mehr strategische Geschichten und so, auf die ich dann irgendwie keine Lust mehr habe. Und dann gucke ich eher so ein bisschen was Softeres, ja. Also wobei In the Flash durchaus auch politisch ist, aber halt dann wieder weit genug entfernt ist von meinem Arbeitsalltag, dass ich das irgendwie dann entspannt gucken kann. Aber manchmal gucke ich dann halt auch so sehr fluffige Sachen. Es gibt jetzt irgendwie Once Upon a Time, das ist irgendwie so eine Serie über Märchencharaktere, die alle in einer Kleinstadt in Maine gefangen gehalten sind. Borgen habe ich ganz gern geguckt, allerdings auch noch vor der Wahl. Also das ist sehr cool, ist halt eine dänische Polizserie, die auch so ein bisschen humoristisch ist und halt irgendwie die dänische Regierungschefin begleitet. Die gründet dann auch irgendwie eine neue Partei und das ist alles so ein bisschen piratig und sehr interessant. Und den fand ich auch insofern witzig, weil die Hauptcharakterin aus Borgen nachempfunden ist der dänischen Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, mit der ich dann halt auch politisch zu tun habe. Und die ist extrem cool. Also die ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Und aber ich weiß nicht, ich komme nicht mehr so viel zu umschauen, aber das sind jetzt so die spannenderen Sachen, die ich in letzter Zeit geguckt habe.
Interessant. Ich hätte sogar vermutet, dass du sagst, ja, ich durch die vielen Zugfahrten und dann braucht man irgendwie doch seine 2 Stunden Gehirnleerlauf irgendwie. Aber wahrscheinlich hast du da gar keine Zeit für, auch beim Zugfahren.
Ja, also teilweise schon, aber ich habe dann in letzter Zeit lieber irgendwie Filme geguckt, so Roadmovies vor allen Dingen, also gerne auch im Flugzeug, da hat man dann ja nicht immer so die Auswahl, sondern guckt halt das, was es gibt und ich gucke halt extrem gerne Roadmovies und einen, den ich da sehr witzig fand, der auch, glaube ich, nicht so die große Bekanntheit errungen hat, ist The Big Year, da geht es um Vogelbeobachter, also so Birders und das ist halt mit so diversen Leuten, die eher für Komödien bekannt sind, Jack Black und so Leute, aber ist extrem cool gemacht und kann ich auch nur empfehlen. Also apropos Gehirnleerlauf, also Downton Abbey habe ich auch geguckt.
Das habe ich auch noch nicht geguckt. Ich bin immer noch beim, meine Hörer und Hörerinnen wissen es ja, immer noch beim Buffy gucken und habe es jetzt bald endlich durch.
Buffy habe ich tatsächlich nie geguckt, muss ich wahrscheinlich auch mal tun. Also ja, sonst wird also mir irgendwann meine Nerd-Mitgliedkarte entzogen oder ja, so.
Also ich kann auch, man muss die ersten 2, 3 Staffeln muss man ein bisschen durchhalten, weil es fängt halt wirklich so Ich habe auch mal nachgeguckt, es wurde auch mal überlegt, ob Britney Spears mal mitspielt in Buffy. Und in der ersten Staffel versteht man das noch und dann wird es aber immer härter und die werden auch alle älter, die Charaktere. Mm. Und jetzt mittlerweile ist das auch eine Serie, wo ich, also man merkt so, wie das FSK-Level sozusagen ansteigt der Serie irgendwie. Und jetzt so in der sechsten Staffel geht's schon ganz schön ordentlich zur Sache. Und ja, es ist für Nerdgespräche auf jeden Fall von Vorteil, irgendwie mal Buffy geguckt zu haben. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst und mal Zeit gefunden hast. Wir haben ja wirklich lange schon lange vorbereitet, dass das mal klappt. Du fährst jetzt gleich nach Straßburg, hast du gesagt?
Genau, ne? Also morgen beginnt die Straßburg-Sitzung. Es gibt natürlich eine große Debatte zu Asyl. Juncker hält seine Rede zur Lage der EU, also State of the Union Address. Und es ist jetzt halt die erste Plenarsitzung nach der Sommerpause und dann geht's wieder richtig los.
Dann wünsche ich dir noch wenigstens eine halbwegs entspannte Zugfahrt und hoffe, dass du dann im nächsten Donnerstag dann wieder halbwegs entspannt in Brüssel ankommst.
Es geht nicht nach Brüssel, es geht auf die Open Mind Konferenz. Das ist auch eine schöne Konferenz in Kassel, die ich 4 Jahre lang organisiert habe und jetzt bin ich nur noch als Gast und Vortragende da.
Die Open Mind Konferenz, die ist wann?
Die ist kommendes Wochenende, das heißt 12. 13. September. Es gibt, glaube ich, auch noch Tickets und ich halte einen Vortrag über die Politik des öffentlichen Raums. Also inspiriert irgendwie von der ganzen Diskussion über die Panoramafreiheit, darf ich irgendwie öffentliche Gebäude fotografieren und auf Facebook stellen oder ist das eine Urheberrechtsverletzung? Das ist ja eigentlich ein größeres Thema. Also so rund um von Blockupy bis Burning Man versuche ich das mal aufzurollen und wie wir irgendwie es schaffen, so den öffentlichen Raum für uns zu erhalten. Also wenn euch das interessiert, kommt vorbei.
Oder guckt den Stream wahrscheinlich, ne?
Den wird es wohl auch geben. Aber vor Ort ist immer netter, weil die besten Diskussionen finden natürlich auf dem Flur statt.
Dann viel Spaß auf der Open Mind.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.